Stell dir vor, du bist nicht einmal noch 18 Jahre und warst schon im Gefängnis. Gibt es eine Chance, dass man so eine Lebenszeit nochmal korrigieren kann und nochmal rauskommt auf dem richtigen Weg? Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht's um Gottes Willen. Wir reden über alles, was biblische Themen betrifft und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Mich freut's ganz besonders, dass bei mir im Studio jetzt der Marco da ist. Der Marco hat das eingangs erwähnte erlebt und ist, ja, wieder erwarten, in ein ganz anderes Leben gerutscht. Hallo Marco, mich freut es, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Marco, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, ich bin, wie gesagt, der Marco. Ich bin jetzt 24 Jahre alt, bin verheiratet, hab ein Kind, das ist jetzt 2 Monate alt und mittlerweile bin ich ziemlich glücklich und zufrieden in meinem Leben.
Klingt gut. Du hast mal im Vorgespräch das nur ganz kurz geschildert, dass du quasi auf die schiefe Bahn geraten bist. Und ja, da möchte ich natürlich ein bisschen mehr erfahren, wie das zugegangen ist und vielleicht auch ein bisschen vorher zugegangen ist, also wie du überhaupt so weit gekommen bist, dass du ins Gefängnis kommst.
Ja, angefangen hat es mit dem, dass mein Vater ziemlich früh von uns daheim weggezogen ist. Meine Mutter hat dann durch das eben, sage ich mal, es nicht leichter gehabt mit 2 Burmen. Ich war 7, mein Bruder 2 Jahre jünger. Und in der 1. Klasse war ich eigentlich gar nicht so ein schlechter Schüler. Und als dann mein Vater gegangen ist, da war ich in der 2. Klasse Volksschule, da hat es halt angefangen, dass langsam, sage ich mal, schulisch, sage ich mal jetzt einmal, bisschen im Bauch abgeht. Mir war das auch nicht mehr so wichtig, was die Lehrer zu uns sagen, sondern mir war es wichtiger dann, was die Schüler von mir halten.
Und darf ich noch fragen, also deine Eltern haben sich getrennt, scheiden lassen?
Genau, die haben sich scheiden lassen.
Und deine Mama hat euch zwar alleine aufgezogen?
Genau, die hat uns dann alleine, so gut sie es halt kennen hat und verstanden hat, großgezogen.
Und ihr habt euch dann viel, woanders herumgetrieben quasi?
Sie hat wirklich versucht, so mit aller Mühe und aller Kraft zu schaffen, aber mir hat trotzdem einfach die Vaterperson gefällt in meinem Leben. Einfach die männliche Bezugsperson oder einfach der Vater, der was zu mir sagt, das macht man, da geht's hin, wenn du das tust, passiert das. Und einfach auch die Anerkennung auch von der 2. Seite einfach. Und meine Mutter hat sich dann einfach gedacht, ja, sie muss viel arbeiten, viel Geld reinholen. Und hat sich halt gedacht, wir brauchen halt das Finanzielle, dass uns gut geht. Obwohl das leider nicht der Fall war. Das stimmt, hat nicht gestimmt, so wie man es dann nachher in meinem Leben dann sehen kann, dass das nicht alles ist. Und sie hat eben auch wirklich, ich will es überhaupt jetzt nicht schlecht reden oder so, aber sie hat wirklich sich Mühe gegeben, sie hat so gut gemacht, so gut sie es halt verstanden hat. Aber mir hat, wie gesagt, trotzdem was anderes gefällt. Und die Anerkennung, den Ruhm, sage ich mal, habe ich mir dann einfach geholt, wo ich es halt haben wollte, sage ich mal. Und das war das irgendwie, was mir ein bisschen das Loch im Herzen ein bisschen gestopft hat. Ein bisschen.
Und dein Bruder, ist der ungefähr in deinem Alter?
Er ist 2 Jahre jünger, genau.
Okay, der war da auch schon dabei?
Er hat alles ziemlich, ab dem Zeitraum, sage ich mal, wo unser Vater gegangen ist, hat er immer mehr langsam checkt, so dass er ein Denken hat, dass er Bewusstsein hat. Aber wenn ich mit ihm so, manchmal habe ich ihn mal gefragt, ob er sich nur an das erinnern kann, wie es der Fall war, wie er noch da war. Ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist oder nicht, aber anscheinend kann ich ihn fast nichts mehr erinnern. Er hat uns halt schon selten mal auch zu sich geholt. Und da habe ich ihn halt auch manchmal, nachdem wir wieder weggegangen sind, habe ich dann auch wieder Gedanken gehabt, dass ich ihn vermisse, dass ich das trotzdem irgendwie brauche. Und ja, es ist schwer zu erklären, finde ich. Und mein Bruder, der hat irgendwie ein bisschen eine bessere Beziehung zu meiner Mutter gehabt als wie ich. Also der hat sich oft ziemlich gut mit ihr verstanden, hat auch oft das gemacht, was sie gesagt hat und so. Ich habe das halt bis zu einem gewissen Alter gemacht, so vielleicht maximal 11, 12 Jahre. Und dann überhaupt nicht mehr das, was ich, meistens dann genau das Gegenteil, so richtig rebellieren dann einfach gegenüber dem, was sie sagt, einfach einen anderen Weg gehen. Ich will es halt einfach selber wissen. Und deswegen hat es halt einfach ein bisschen Kontakt zu ihm gehabt, als wie zu mir.
Und was hast du dann gemacht, nachdem du rebelliert hast oder in dieser Zeit, wie ist das dann weitergegangen?
Ja, ich habe mir dann halt sozusagen das auf der Straße halt einfach geholt, von Bekannten, Freund, wie man es halt nennen will, habe ich mir einfach da den Ruhm, die Anerkennung, den Ruf aufgebaut, sozusagen der was eh alles macht, der was sich alles traut, der was niemals Nein sagen kann zu Dingen, die was sich einige nicht vielleicht trauen würden zu machen und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Angst gehabt habe, aber mir war das wichtiger, dass die anderen sehen, er ist mutig, er traut sich das. Das war mir halt einfach wichtiger als jetzt die Angst, die was ich im Inneren gespürt habe. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein drauf komme, dass die alle das einfach nur ausgenutzt haben, dass ich das mache.
Kannst du dich da an einige arge Sachen erinnern, die du da gemacht hast für den Applaus der anderen? Oder?
Ja, selbstverständlich kann ich mich nur einiges erinnern. Mal vielleicht mit ein paar Kleinigkeiten angefangen, so zum Beispiel in der Klasse, einfach mal die Lehrer veräppelt, irgendwelche blöden Witze gemacht, so dass er mit ganze Klasse lacht, was man heute gedacht hat. Und dann später dann einfach draußen jeden möglichen Blödsinn, zum Beispiel mal eine ältere Frau geschubst, da war ich gerade mal in der ersten Haupt oder so. Oder einen Schweizer in ein offenes Fenster reinhauen. Oder mal bei der Polizei anrufen und sagen, da bekämpft sie wer. Und dann ist das halt auch zu einem Drogenkonsum irgendwie irgendwann einmal gekommen, was ich dann auch gemacht habe. Und zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es dann halt auch irgendwann einmal geworden. Und ja.
Also, das war jetzt ziemlich viel in kurzer Zeit. Also das mit dem Schubsen von der älteren Dame, das ja, ist auch nicht schön. Das mit dem Schweizer finde ich ja schlimmer, weil du weißt ja nicht, ja, wer da drinnen ist.
Genau.
Oder ob da wer drinnen ist. Aber bewaffneter Raubüberfall.
Ja. Das klingt ziemlich schlimm. Man denkt oft im Handeln, man schaltet irgendwie das Hirn, sage ich mal, aus und lässt sich dann einfach nur mehr vom Handeln lenken. Ich hab's, wie ich das gemacht habe, wie ich wirklich dabei war, habe ich versucht, mein Hirn auszuschalten. Kurz davor habe ich halt ziemliche Angst gehabt und habe mir schon kurz Gedanken gemacht. Da habe ich mir gedacht, nein, ich muss da jetzt einfach rein, ich muss das jetzt beweisen. Und als man dann die ersten Schritte geht, habe ich mir gedacht, jetzt gibt es keinen zurück. Und wie gesagt, als ich das dann gemacht habe, ich habe es nicht so schlimm empfunden, wie es mir dann der Beamte erklärt hat, dass es eigentlich ziemlich was Schlimmes ist, dass das ein ziemlich arger Delikt ist und dass man da ziemlich viel Strafe für das kriegt. Und ich habe mir davor gedacht gehabt, ja, ich komme vielleicht mit einem blauen Auge oder so davor.
Aber nochmal kurz zur Tat überhaupt. Warum hast du das überhaupt gemacht? War das auch eine Mutprobe oder war das aus Geldnot oder was hast du überhaupt ausgehabt damals?
Geldnot war es eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe eine Lehre gemacht gehabt als Kfz-Techniker.
Das heißt, du warst schon 17, 18?
Genau, ich war 17, ja, wie das passiert ist. Es war im Winter, im Dezember und im Mai, im Folgejahr, war er die 18 geworden. Und es ist zu dem gekommen, es war ein Sonntag, um sage ich mal, um 11, 10, 11 Uhr auf die Nacht. Da waren wir oft fad, habe nicht schlafen können, oft einfach. Und kriege ich dann auf einmal gleich ein SMS oder einen Anruf halt von einem früherigen Freund, Bekannten, ob wir sie nicht treffen und so. Dann bin ich halt, ich habe halt, meine Mutter war öfters ein bisschen streng. Sie hat auch immer zugesperrt gehabt und so, aber ich habe halt Wege gefunden, wie ich trotzdem rausgekommen. Ich bin halt dann aus dem Fenster rausgekupft und dann habe ich mich halt mit einem getroffen und dann sind wir noch Ternberg gefahren, in irgendein Café oder so. Da, da ist dann halt nur einer dabei gewesen, den habe ich jetzt nicht so gut kennt, aber ab und zu mal gesehen und gehört. Und ja, in der Fahrt halt redet man dann einfach über so blödsinnige Sachen. Ja, wie, es war irgendwie, es klingt blöd, aber es war irgendwie ein Trend zu der Zeit, dass man mal irgendwie was ausraubt, ein Taxi ausraubt und irgend sowas. Und ich habe mir gedacht, ja, mache ich auch mal irgend sowas. Kann ich mich wieder mal beweisen. Und dann hat der andere, den was ich nicht so gut kenne, hat mir einen Vorschlag gemacht. Ja, die Kassiererin konnte mir ja das Geld tauschen. Das war ja keiner mehr im Café, konnte man ja ganz locker einfach machen. Und dann, ja nein, man hat uns gesehen, irgendwie, es waren halt einfach Gründe dagegen und man ist dann ins Auto gegangen und irgendwie hat uns der Gedanke nicht losgelassen, heute will man irgendwas aufstehen, heute will man irgendwas machen. Man denkt gar nicht viel an die Folgen noch, sondern an das, was man jetzt einfach machen konnte, sage ich mal. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir ein Wettbüro ausrauben. Und wir haben sich, wie gesagt, nicht viel Gedanken gemacht, dass man das plant, wie man das vielleicht macht. Wir haben einfach ein bisschen intuitiv das gemacht. Wir haben sich das so ausgeredet, ja, nein, der eine oder Auto, den weiß ich nicht so gut kennen, der war ein bisschen älter, der war da zu der Zeit ca. 23. Der andere, den ich schon seit meiner Kindheit kenne, der war da schon 18. Und dann haben wir sich das so ausgeredet, ja, nein, der erste, geht einmal rein und schaut einmal nach, wer ist drin, sind Kameras drin und so. Und dann kommt er raus und sagt, nein, sind keine Kameras. Es ist nur mehr einer vom Automaten und schaut aus, als ob der bald gehen wird. Und es war dann schon 3 in der Früh oder so. Und dann ist der zweite auch nochmal reingegangen so und hat nur mehr nachgeschaut, ob es Kameras gibt, wie es drin ausschaut. Einfach um sich ein Bild von drinnen zu machen. Und dann haben wir es irgendwie ausgemacht, ja, wer geht dann rein und so. Und es war irgendwie für mich so das Stichwort, ja, jetzt kann ich es mir wieder sagen. Habe ich gesagt, ja, ich gehe rein, aber ich soll irgendwer mitgehen. Und die haben halt gesagt, nein, die machen das halt nicht, die trauen sich nicht, die wollen da nicht mit reingehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich mache es halt allein. Und dann sind wir halt zu dem Eltern, sind wir kurz heimgefahren. Der hat ein Geschirrtürchen geholt, für das Gesicht halt einfach. Und ein Messer halt. Einfach ein Fleischmesser, ein größeres Messer. Und das war halt die Waffe. Und dann sind wir halt wieder zurückgefahren, haben gewartet, bis das der Letzte halt eben rausgeht. Und dann ist er halt rausgegangen, es war ca. 4 Uhr in der Früh. Und da habe ich halt schon voll das Herzklopfen gespürt und so, aber ich mir gedacht, wurscht, einfach machen. Und dann ist er halt rausgegangen, haben wir sich schon ausgemacht, dass er so ein bisschen 4 Uhr dann fährt, ich soll dann zu einem zurückrennen. Und ich bin dann halt reingegangen in das Wettbüro und da bin ich mal reingegangen und vor allem habe ich mir gedacht, boah, was tue ich denn da überhaupt? Wieso mache ich das überhaupt? Und ja, irgendwie habe ich mich im Handeln einfach weiterführen lassen, bin einfach weitergegangen und dann habe ich mich überhaupt am Anfang nicht zurechtgefunden, wo überhaupt wer ist und so. Und dann habe ich mir so entgegengeschaut und ziehe ich gleich mal so ein paar Kameras und so. Und ich habe halt mein normales Gewand gehabt, was ich halt freizeitmäßig anziehe. Jetzt nicht irgendwie irgendeine unauffällige Kluft, sondern eigentlich so mit dem gehe ich in die Schule, mit dem kennen mich alle Leute. Und habe einfach nur so Geschirrtücher da um mich gehabt. Und dann habe ich halt die Frau dort gesehen und ich mir gedacht, ja, das ist eh schon erst spät, drücke keine Nummer. Geh dann einfach hin und sag, geh raus hier rücken. So wie man es einfach im Film kennt, habe ich es versucht, möglichst gut nachzumachen.
Und, kennst du ja, dein Leben?
Aber ich habe eh gewusst, ich, ich würde ja nichts tun. So. Man versucht einfach ein bisschen eine Angst zu machen, dass da dann nichts passiert und so. Aber ich habe gewusst, der tue ich sicher nichts und so. Und mein Ziel war es eh nur, das Geld auszuholen, dass die anderen sehen, er hat es gemacht. Und das ist dann so schnell gegangen, das ist mir vorgekommen wie nicht einmal Minuten oder so. Also ich bin wirklich eingegangen und der andere ist nur am Hinfahren zum Parkplatz gewesen. Da war ich wieder zurück und bin ihm halt schon nachgerannt und so. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ja, ob ich es vielleicht nicht gemacht habe und so. Und dann habe ich ihm schon das Geld halt gesagt. Und das war jetzt nicht das Geld, das war eigentlich überhaupt nicht wirklich viel. Es waren gerade einmal 3.500 Euro und die habe ich dann auch aufgeteilt auf die anderen beiden an. Und zu dritt haben wir sie das aufgeteilt. Und die anderen sind dann nach Linz gefahren, haben es gleich alles ausgegeben. Und ich hätte am nächsten Tag halt Berufsschule gehabt. Und ich bin dann halt irgendwie heimführen lassen für einer. Und wir haben sie es dann halt ausgemacht, ja, wenn irgendwer, ich das halt einfach dicht halten, falls was war und so. Und ja, das haben wir sie dann halt so auch ausgemacht. Und wie ich dann daheim war, ich hätte um 8 Uhr oder so in den Beruf schieben müssen. Und es war gerade einmal erst 5 Uhr und so. Und ich habe nicht schlafen können. In mir sind Gedanken um mich umgekreist. Ich habe so ein schlechtes Gefühl gehabt im Bauch. Ich habe einfach so Unruhe gespürt. Ich habe mir gedacht, die kommen gleich jede Minute rein zu mir und holen mich an und so. Ich hätte mir am liebsten selbst schon verpfiffen gehabt. Da hätte ich mir gedacht, da ist jetzt das endlich weg, der Druck. Aber das habe ich dann nicht gemacht, weil wir sie das eben ausgemacht haben. Und nicht einmal eine Woche, in der selben Woche noch, sondern zwei Beamte auf Berufsschule gekommen, haben gleich gewusst, wo ich zu finden bin, wer ich bin, haben schon eigentlich alles gewusst, was mich eben gewundert hat. Und ja, dann ist eigentlich eben ziemlich alles schnell verlaufen, bis dass ich dann halt schon eingesperrt worden bin im Gefängnis. Es hat dann immer lang gedauert, bis dann dorthin. Hätte ich mir nicht erwartet gehabt zu dem Zeitpunkt noch.
Wow.
Schnell kann's gehen.
Also an der Stelle, lieber Zuhörer, jetzt wissen wir, wie man es nicht macht.
Genau, nicht nachmachen.
Wahnsinn. Also du bist verurteilt worden, nachdem du quasi ertappt worden bist und warst dann 4 Monate im Gefängnis.
Ja, kann man so sagen. Es ist halt kurzform ist es so verlaufen, genau. Ich habe nur Glück gehabt, dass ich 17 war. Sonst war der Strafausmaß echt hoch. 3 bis 10 Jahre, glaube ich, was ich mir nur so erinnern kann.
Ja.
Ja.
Und hast du deine Tat bereut?
Auf jeden Fall. Die habe ich sofort gleich nach der Tat, habe ich die eigentlich schon bereut. Währenddessen ich es gemacht habe, habe ich es bereut. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, dass ich die Frau auch sicher geschockt, verstört und keine Ahnung, was nicht alles da habe. Mhm. Aber man versucht das halt zu überspülen irgendwo. Weil es ist irgendwie, es war für mich damals einfach ein ungutes Gefühl. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall bereut.
Und eine Frage ist mir auch noch untergekommen. Und zwar, würdest du sagen, dass der Umfeld schuld war für die Tat?
Der Umfeld ist vielleicht einfach in einer gewissen Sicht einfach nur Einfluss. Aber man ist immer der selbst, der was entscheidet, der was selbst das Steuer, sage ich mal, in der Hand hat. Und ich hätte immer zu jeder Zeit Nein sagen können. Ich hätte immer sagen können, mache ich nicht, will ich nicht. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte halt eben die Anerkennung. Da war in der Hinsicht einfach ein bisschen naiv, egoistisch, dumm, wie man es halt nennen will. Aber ich war schon selbst schuld. Da habe ich auch dafür auch die Strafe tragen müssen und eine Zeit lang danach die nachwirkenden Konsequenzen tragen müssen.
Okay. Wie ist dann weitergegangen, nachdem du deine Strafe abgesessen hast?
Nachdem ich meine Strafe abgesessen habe ich habe mir schon im Gefängnis habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie es werden wird draußen. Und man versucht dann am Anfang sich zu denken, nein, ich will nicht mehr mein Leben verbauen. Ich will was Gutes machen, aber ich habe nicht gewusst, was Gutes überhaupt ist. Und man ist dort dann mit viel negativem Einfluss auch wieder. Und man denkt wiederum mehr an schlechte Sachen als wie an überhaupt was Gutes. Und daheim habe ich mir mal kurz was aufmachen dürfen von meiner Mutter. Aber ich habe halt gemerkt, sie ist halt verzweifelt und weiß halt nicht, was machen sie etwa. Und ich bin dann auch gleich den ersten Tag auch gleich wieder rausgegangen. Und so viele Leute wollten mit mir reden. Da habe ich gleich gewusst, ja, anscheinend habe ich mir jetzt bei denen einen Namen gemacht. Mhm. Und das hat mir in dem Zeitpunkt nur ziemlich auch noch gefallen. Und an Respekt kam vielleicht, falls man es so nennen kann. Und es war jetzt nicht das, dass ich aus dem Gefängnis dann rausgekommen bin und dass ich im Gefängnis war, hat es bei mir persönlich jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Im Nachhinein gesehen, jetzt so die erste Zeit danach, weil dann bin ich nur mehr Stickerl tief reingerutscht und hab nur falschere Leute kennengelernt, hab nur falschere Sicht übers Leben gehabt. Und ja, man verbaut sich da ein bisschen wo ein. Man lernt ziemlich falsche Leute kennen, ziemlich gefährliche Leute lernt man kennen, macht sich mit denen was aus, die geben dann an so gewisse Sachen und man verbirgt sich dann, sage ich mal, irgendwie irgendwo ein da. Und es war halt, ich bin dann mit 18 von daheim ausgezogen, weil meine Mutter hat irgendwie mitgekriegt, so, dass da einiges so abbrennt und so. Und ich wollte da nie das mitmachen, was sie halt sagt. Ich habe da trotzdem noch weiter rebelliert. Sie hat ein Schloss auf mein Fenster halt aufgemacht. Das habe ich halt kaputt gemacht, angerissen und bin halt trotzdem immer aus dem Fenster rausgekupft. Und mit 18 bin ich dann eben ausgezogen und habe mein Leben so gelebt, wie ich mir gedacht habe, so wie ich es einfach leben. Und es hätte in die falsche Richtung gehen können. Es hätte mir mein Leben kosten können. Es hätte mir meine ganze Zukunft verbauen können. Das war halt normalerweise der Fall. Aber irgendwie hat Gott das nicht zugelassen. Gott hat irgendwie mir da ausgeholfen. Er wollte mir sagen, schau her, ich zeig dir jetzt, was du da sollst, was du machen kannst. Versuch das einmal zu machen und schau, ob sich dein Leben verändert. Und anfänglich war ich mal kurz skeptisch. Aber durch einige Gespräche, und ich habe versucht, wirklich ehrlich das alles anzugehen, weil ich mir dachte, ich gebe dem eine Chance, was kann denn schon?
Aber wie ist überhaupt zu dieser neuen Gesinnung gekommen, weil du warst ja quasi davor, die ganze Leben lang in eine andere Richtung unterwegs,
ja,
und plötzlich war irgendein Erlebnis wahrscheinlich, oder was war das Auslösende?
Ich habe mir grundsätzlich selbst versprochen, ich gehe niemals eine Beziehung mit einer Person ein, das will ich nicht, habe ich mir damals selbst mir versprochen. Und dann habe ich halt meine jetzige Frau kennengelernt. Und
warum wolltest du keine Beziehung?
Weil ich mir gedacht habe, ich würde es nicht zulassen können, dass mich irgendwer verletzt.
Das als Schutzmaßnahme.
Genau. Ich habe Angst davor irgendwie gehabt, dass das nicht funktionieren kann, weil ich habe keine Beziehung gekannt, die was lang gehalten hat. Ich habe mir gedacht, das ist nur was für früher gewesen, heutzutage geht das auch gar nicht mehr, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich halt eben mäßige Frau kennengelernt und die war vom Typ her eben ganz anders als wie alle anderen Personen, die was ich davor kennengelernt habe. Die hat mich, sage ich mal, die hat mir so eine Liebe geschenkt, sowas habe ich noch nie gespürt, kennt, und es hat mir gefallen, getaugt. Und deswegen habe ich mich ziemlich schnell in sie verliebt. Und nach einer gewissen Zeit, da kann ich mir vorstellen, dass Gott mich öfters geprüft hat, schon da irgendwie. Um einfach mir zu sagen, ich habe mir von mir selbst einfach, habe ich mir immer gedacht, ich bin schlecht und ich muss schlecht sein und ich kann nicht anders, habe ich mir gedacht. Und da hat Gott mir veranschaulicht, ich kann doch auch trotzdem mal anders. Und dann bin ich nach einer Zeit, habe ich dann auch ihre Familie kennenlernen dürfen und habe dort einige Zeit verbracht. Und da habe ich dann an alle Wände so Sprüche gelesen und so, wo ich mir gedacht habe, da steckt Sinn dahinter. Ich verstehe noch nicht ganz, was das heißt, aber das klingt tief, nicht so wie das alles, was ich davor mitgekriegt habe.
Was waren das für Sprüche ungefähr?
Sprüche.
Gedichte oder was war das?
Ach so, nein, das waren keine Gedichte. Auswendig kann ich mich leider nicht mehr erinnern, was es war, aber es waren Sprüche aus der Bibel.
Aha.
Es waren Verse aus der Bibel. Und die haben mich ziemlich berührt angesprochen. Und dann habe ich halt die Mutter mal von meiner Frau angesprochen auf die Verse und habe nachgefragt, was das leicht ist, von wo sie das hat, was das heißt und so. Und dann hat sie mir das ein bisschen erklärt, gezeigt, aus dem Buch ist das. Und es hat schon ein gewisses Interesse in mir geweckt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Und dann hab mir irgendwie immer gedacht, so, das ist mir irgendwie als Kind schon vermittelt worden. Oder ich habe mir das irgendwie immer schon gedacht gehabt, es muss einen Gott geben irgendwie. Aber ich habe halt nur nicht sein Wesen kennen, wie er ist, was er ist. Und dann habe ich damals gesagt, ja, ich glaube halt an ihn. Und dann hat sie gemeint, das glaubt sie halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann sie das sagen? Das kann sie nicht sagen, sie sieht nicht in mich ein. Und es hat mich ein bisschen beleidigt, sage ich mir damals gehabt. Das hat mich irgendwie genervt oder gekränkt. Aber sie hat eigentlich recht gehabt. Ich hab nicht an Gott geglaubt, weil ich habe an den Gott geglaubt, den, was ich mir selbst zusammengeräumt habe, den, was ich in der Welt vermittelt gekriegt habe. Das ist aber nicht der Gott, den, was ich jetzt mittlerweile kenne. Und es ist ein bisschen eine Zeit verstrichen seit dem Gespräch, ich mit der Mutter geführt habe, habe viel darüber nachgedacht. Und am Anfang war ich skeptisch. Ich war noch nicht bereit dazu, sozusagen an ein Wesen oder an das zu glauben, dass ein Gott besser über mein Leben bestimmen kann, als wie ich selbst. Aber dann habe ich mir gedacht, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich es mir eh schon komplett verbockt habe. Und es ist mir halt gezeigt worden, dass es extrem gut mit mir meint und dass er mir alles, was ich bis dorthin gemacht habe, jeder Fehler, den was ich gemacht habe, den ich immer gedacht habe, für das werde ich irgendwann einmal bestimmt in der Hölle das schmoren müssen, ist mir gesagt worden, dass egal welche Fehler das man gemacht hat, jeder Fehler kann eine Vergebung finden. Und das habe ich kurz nicht realisieren können. Aber als ich das immer mehr verstanden gehabt habe, hat mich das ärgstens auch gefreut. Es hat mir die Last von mir weggenommen und es hat mir eine neue Perspektive auf mein Leben, auf meine Zukunft gebracht und es hat mir einen neuen Sinn für mein Leben gegeben. Es hat mich einfach aus der Dankbarkeit heraus, sage ich mal, einfach anders. Es hat mir eine neue Chance gegeben, einfach durch die Dankbarkeit aus. Ne? Nur durch das, dass mir vergeben worden ist.
Und hast du, als du die Hölle angesprochen hast, hast du daran geglaubt, dass die Hölle gibt?
Ja. Und ich war mir sicher, dass ich da reinkommen müsste. Und dass ich keine Chance auf dem Himmel habe. Das habe ich bis zu dem Zeitpunkt geglaubt. Und ich habe das auch angenommen. Ich habe das auch akzeptiert. Und weil ich das akzeptiert habe, habe ich mir gedacht gehabt, ist eh schon wurscht. Dann kann ich eh weitermachen, was ich will. Und das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, dass man das vielleicht in Betracht zieht. Das Ding immer. Für mich selbst, in meinem Leben. Das war ein wichtiger Aspekt.
Obwohl du so viele Fehler gemacht hast, wie hat dich Gott da erlösen können? Hast du das irgendwie. Man hat sich das ja nicht verdient, sozusagen, oder?
Genau.
Oder zumindest denkt man so, dass man das ja nicht verdient hat.
Genau.
Den Freispruch verdient, sozusagen.
Es hat keiner verdient. Kein einziger Mensch, egal wie gut er im Leben glaubt zu sein, hat es verdient, in den Himmel zu kommen. Sowas kann man sich nicht erarbeiten. Sowas ist nur ein Geschenk. Und mir ist gezeigt worden, dass Jesus, der auf der Welt einmal war, der war fehlerlos und der ist stellvertretend für mich, für meine Fehler, die was ich angestellt habe. Er hat die für mich bezahlt. Und weil er meine Schuld bezahlt hat, muss ich nicht mehr bezahlen. Und für das bin ich halt extremst dankbar, weil er das für mich gemacht hat. Obwohl ich das nicht verdient habe, wie du es eben angesprochen hast. Und das ist eben Gnade. Gnade ist was, was man nicht verdient hat. Und das hat mir gezeigt, eben wie Gott ist. Gott ist eben der, der was einen vergibt, der was einen liebt, der was einen helfen will. Und nicht der, so wie es ich früher geglaubt habe, der was ein Tyrann ist, der was nur einen drauf sitzt und einen bestraft für das, was man gemacht hat. Und an so einen Gott habe ich dann auch gerne geglaubt.
Sehr spannend. Du hast dann selber zum Lesen angefangen in der Bibel, oder wie hast du das dann gemacht? Wie hast du dich da vertieft in das Thema?
Anfänglich habe ich gemeinsam mit meiner jetzigen Schwiegermutter und meiner Frau mich ein bisschen da eingelesen. Und dann haben wir halt auch angefangen, das selbst da drin zu lesen. Und die erste Zeit war ich wie versessen auf das. Ich habe so viel gelesen, ich habe da noch keinen Schein gehabt, weil ich war Führerschein gesperrt und immer wie im Bus war, anstatt dass ich früher immer aufs Handy geschaut habe, habe ich dann in der Bibel gelesen und so. Mhm. Und das hat mir immer mehr und mehr gezeigt, so ist Gott. Und das hat mir immer mehr gezeigt, das sind Werte, die sollte ich in mein Leben umsetzen. Das sind gute Werte, die was mir gefällt haben. Die was mich zu einem anderen Menschen machen. Und das hat dann auch Gott sei Dank funktioniert. Es hat mich verändert. Das Denken verändert von mir. Mein Leben verändert. Das hat auch gemacht auf mein Leben gehabt. Mhm. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig zum Aussprechen. Jetzt bin ich eben schon knapp fast 5 Jahre gehe jetzt den Weg schon mit dem Herrn und es ist nicht immer nur bergauf. Oft habe ich ja generell auch, am Anfang war ich ziemlich euphorisch, habe so viel gelesen, Großteil meiner Zeit damit verbracht und irgendwann einmal kommt dann auch wieder ein Gedanke, ja, aber früher hat es auch Spaß gemacht, das hat es ja auch gegeben, die Drogen, die lassen einen auch gut fühlen und so. Mhm. Und da wird man mal dann kurz einmal getestet, sage ich mal. Und dann habe ich ja wieder meinen Rücktritt gehabt und habe mal ein bisschen mehr Abstand wieder von Gott genommen, weil es mir ziemlich schon gut gegangen ist in meinem Leben und ich mir gedacht habe, okay, danke, ich versuche es wieder. Und
was versuchst du wieder?
Selbst das so, mein Leben zu leben, wie es mir denkt.
Also doch wieder ohne Gott oder bist abgedriftet, mehr oder weniger?
Im Hintergrund mehr. Mhm. Also ich hab das angenommen und ich sehe das so, wenn man einmal das wirklich annimmt, dann gehört man zu Gott. Mhm. Da kann man, er hat ja alle unsere Sünden bezahlt. Das heißt, nicht nur für die, was ich schon mal gemacht habe, auch für die, was ich noch machen werde. Und da habe ich immer gewusst, ja, er ist da. Und irgendwie habe ich versucht, ich glaube, das ist einfach ein Eigentest gewesen. Und mir ist wieder gezeigt worden, okay, jetzt fängt es an, mir wieder schlechter zu gehen. Jetzt fängt es an, dass ich mich nicht mehr so rund fühle. Jetzt fängt es an, dass ich wieder mehr Blödsinn mache, mehr schlechte Gedanken habe und so. Und man muss immer da ehrlich zu sich selbst sein, dann sieht man sowas, finde ich. Und dann hat man auch wieder mehr. Wenn sie mir dann wirklich mal wieder ansteht und nicht weiter weiß, dann habe ich wieder gefragt, Herr, okay, ich habe es nicht geschafft, bitte hilf mir. Hm. Und er hat mir wieder geholfen. Also ich will jetzt nicht sagen, nachdem ich dann, glaube ich, geworden bin, oder jetzt eben den Weg nicht gut gehen, dass immer alles nur am Berg aufgegangen ist. Ich bin trotzdem oft gestolpert, aber das liegt an mir. Da ist Gott, er hat mich gelassen. Das war meine eigene Entscheidung, er lässt dann einfach die eigene Entscheidung immer. Hm. Und durch das habe ich wieder mehr Erfahrung gekriegt, sage ich mal. Durch das habe ich wieder mehr verstehen dürfen. Und ist mir wieder, habe ich andere Personen wieder besser verstehen dürfen. Und deswegen verstehe ich das jetzt auch, dass das alles, auch die Zeit, wo ich nicht so nahe bei ihm war, trotzdem auch ein Training war. Und das schlussendlich doch trotzdem wieder, er kann was Schlechtes in was Gutes verwandeln, sowas kann nur gut. Mhm. Das ist mir immer wieder gezeigt worden und wird mir immer wieder gezeigt werden.
Und denkst du, dass du in den Himmel kommst? Glaubst du an den Himmel?
Ja. Ich bin davon überzeugt, dass ich in den Himmel komme. Weil er uns versprochen hat, dass wann wir das annehmen und wann wir ihm sozusagen vertrauen, dass er das kann, dass er uns in den Himmel lässt und dass wir an das glauben, was er sagt, dann schenkt er uns sozusagen das Recht, in den Himmel zu kommen. Das ist meine Meinung, das kann man sich nicht verdienen, das kann man sich nicht erspenden, das kann man nicht mit guten Werken machen. Das ist nur aus seiner Gnade aus.
Ist das dein Gefühl, dass du das, was du das sagst, dass du in den Himmel kommst?
Ist nicht mein Gefühl, ist einfach meine Überzeugung, die was ich durchs Lesen mitgekriegt habe.
Also das steht auch so in der Bibel?
Genau, das steht so in der Bibel. Ist einfach die Überzeugung, die was ich durchs Lesen mitgekriegt habe. Mhm. Und eben deswegen ist das in dem Punkt da wichtig gewesen, weil hätte ich das nicht gelesen, hätte ich das nicht gewusst. Ich war öfters auch in der Gemeinde.
Eine christliche Gemeinde.
Genau. Mhm. Da wird das Wort von Gott, die Bibel, schon ziemlich gut, sage ich mal, durchgenommen, ausdiskutiert und gelehrt, sage ich mal. Also da habe ich auch ziemlich viel lernen dürfen. Mhm. Da habe ich das Same gelernt.
Marco, was hat sich verändert, seit du mit Gott gehst?
Verändert hat sich meine Sicht über die Welt, meine Sicht über mich, meine Sicht über meine Mitmenschen und meine Sicht über meine Zukunft. Das heißt so viel, dass ich nicht mehr das brauche, dass ich von anderen Menschen die Anerkennung suche und mir holen will, sondern ich getrost jetzt wissen darf, da ist wer, der hat mich angenommen, so wie ich bin. Für den muss ich mich nicht verstehen, da muss ich nichts beweisen. Und früher war ich ja bestimmt nicht fähig dazu gewesen, eine Beziehung zu führen oder mit Kindern, Jugendlichen zu arbeiten. Aber durch die Zeit, durch verschiedene Sichtweisen, Änderungen, geht mir alles ein bisschen anders an. Und für das bin ich ihm auch dankbar. Schon in meinem jetzigen Leben. Nicht nur im Himmel kriege ich schon viel den Segen und ein schönes Leben, sondern er hat mir auch das Leben auf der Welt so gemacht, dass ich es wirklich gerne lebe und dass es einen Sinn hat. Mhm. Ich habe auch schon einigen Menschen durch ihn helfen dürfen in einem Leben. Auch mit einigen Kindern geredet, die was Selbstmordgedanken und alles so Mögliche haben und die jetzt mit einem Lächeln um mich herum gehen und neue Aspekte haben. Mhm. Also egal wie schlimm es ausschaut auf der Welt, es ist nur eine Sichtweise. Es gibt auch noch andere Sichtweisen.
Sehr spannend, wirklich. Ja. Sehr beeindruckend.
Das gefällt mir.
Hast du noch einen Gedanken oder einen Tipp für unsere Zuhörer, wenn man sich für das Thema interessiert?
Mhm. Ja. Immer versuchen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Aber wenn man den Rest der Welt anlegt, sich selbst nicht anlügen und versuchen, einfach einmal dem eine Chance zu geben. Weil was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn das Leben eh schon verbuggt ist oder wenn das Leben nicht verbuggt ist. Aber einfach versuchen, sich einfach einmal ein bisschen nur dem eine Chance zu geben. Das würde ich jedem Menschen ans Herz legen.
Danke, Marco.
Gleichfalls danke.
Sehr aufschlussreich und interessant. Wenn du Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch per E-Mail an umgotteswün, also wün mit UE geschrieben, @gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge brauchen kann, beziehungsweise dem dieser Podcast gut tun würde, dann freuen wir uns, wenn du das teilst. Und ja, dann bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Marco, fürs Kommen. Wirklich? Und für deine offenen Worte. Und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt. Bis zum nächsten Mal.